Vielen Dank für die wunderbaren Lieder, die Zeugnisse. Es ist sehr bewegend, das alles zu hören, wie Freude kommt, wie Frieden kommt. Aber wissen Sie was? Ist Christus nicht auferstanden, dann ist das alles umsonst. Ist Christus nicht auferstanden, dann glauben wir umsonst. Sagt Paulus, dann sind wir am Ende die elendesten von allen. Dann stehen alle da und lachen uns aus. Aber der Herr ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, deshalb stimmt dieser Satz allein Christus. Und nur deshalb stimmt dieser Satz Christus allein. Und nur deshalb stimmt auch der Satz, seine Gnade genügt, weil er der auferstandene Herr ist. Ich möchte zwei Verse lesen aus der Offenbarung, Kapitel 1. Jesus spricht, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er allein kam zurück. Wenn man in Deutschland mit Menschen über Tod redet, über das Leben nach dem Tod, dann hört man ganz oft diese Bemerkung, es ist noch keiner zurückgekommen. So nach dem Motto, keiner kann es ganz genau wissen, auch Sie nicht, Herr Pfarrer, weil noch keiner zurückgekommen ist. Und dann sage ich manchmal doch, einer kam zurück. Einer war drüben. Einer war tot und kam zurück und hat gesagt, ich war tot und siehe, ich lebe. Und er hat sich sehen lassen. Er ist erschienen seinen Jüngern, seinen Freunden, den Frauen, aber auch Gegnern. Seinem Bruder Jakobus, der zu Lebzeiten von Jesu gedacht hat, Jesus ist übergeschnappt und ihn dann mal holen wollte. Paulus, ein Feind der Christen und des Christus, auch ihm ist er begegnet. Einer kam zurück. Und wissen Sie, das ist das Einzigartige. Das ist das, was Jesus so einzigartig macht. Weil er zurückgekommen ist. Die Moslems, die nach Mekka pilgern, die pilgern dort am Grab von Mohammed vorbei. Mohammed ist tot. Er hat irgendwelche Offenbarungen gehabt, irgendwelche übernatürliche Erlebnisse und hat dann auch vieles davon weitergegeben, was dann im Koran gelandet ist. Aber woher wissen wir, dass das stimmt? Woher wissen wir, wer ihm da Offenbarungen eingeflüstert hat? Einmal musste er selber zugeben, dass es wohl ein Teufel war, die sogenannten satanischen Verse im Koran. Buddha ist ein ganz normaler Mensch gewesen und ist tot. Nachträglich wurde er dann so zur göttlichen Figur erklärt, aber ursprünglich war das nicht so. Ich habe in den 90er Jahren in Israel eine messianische Bewegung kennengelernt, nicht eine Jesus-messianische Bewegung, sondern eine Bewegung für einen Rabbi, Schneerson oder Lubavitcher Rebbe genannt. Und ganz viele Juden, zigtausende, hunderttausende, haben ihn als Messias verehrt. Sie haben Synagogen gebaut, die ihm gewidmet waren, sozusagen seiner Lehre. Aber dieser Rabbi Schneerson ist schon lange gestorben, schon 10 Jahre oder so ist er tot. Nach seinem Tod war ich mal wieder in Israel und habe einen Taxifahrer kennengelernt, der immer noch sein Bild da am Taxi hängen hat. Den habe ich ihn gefragt und gesagt, ja, wir warten auf seine Auferstehung. Da könnt ihr lange warten. Josef von Arimathea am Karfreitag kam nach Hause zu seiner Frau und sagte, du Frau, ich muss dir was erzählen, Ich habe heute unser Grab, unsere neue Grabanlage für diesen Jesus zur Verfügung gestellt. Die mussten ihn da irgendwo beerdigen und ich habe es dann einfach getan. Und die Frau, was hast du getan? Unsere Grabanlage, wo wir alle miteinander Frieden finden wollten und miteinander dann ruhen bis zur Auferstehung. Und du gibst das so einem Dahergelaufenen? Sagt Josef, beruhig dich wieder, ist ja nur fürs Wochenende. Jesus kam zurück, er allein kam zurück. Wir lesen in letzter Zeit immer wieder auch von sogenannten Nahtoderfahrungen, auch im christlichen Bereich. Da soll in Amerika ein 4-jähriger Junge bei einer Operation, war er klinisch tot und hat dann irgendwas erlebt, hat seinen Urgroßvater da kennengelernt im Himmel und auch eine Schwester, die früh verstorben ist oder tot geboren wurde. Und das hat er dann nachher erzählt. Und dann hat man dann ein Buch draus gemacht, den Himmel gibt's echt. Es ist völlig in Ordnung, aber der war nicht drüben. Der war nur knapp an der Grenze. Der konnte ein bisschen hineinsehen durch diese Wand, die die sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt, aber der war nicht drüben. Der hat vielleicht ein bisschen hineingesehen in den Hades, in den Bereich der Toten, wo die Toten sozusagen sind. In der Bibel gibt es den Hades, das Totenreich, und dieses Totenreich hat zwei Abteilungen. Da ist sozusagen die King's Suite, das nennt man Paradies, und dann ist sozusagen noch die Wüstenei, das nennt man Hölle. Aber das alles ist Totenreich. Die haben nichts erlebt vom Gericht Gottes. Die haben noch nicht mal die Auferstehung erlebt, weil die kommt ja erst noch, wenn Jesus wiederkommt. Und die haben schon gar keine Ahnung von dem neuen Himmel und der neuen Erde, die Gott bereiten wird und die in Jesus schon begonnen hat. Nur einer kam zurück, und das ist Jesus. Und der zweite Punkt, nur einer ging durch die Hölle. Das Besondere bei Jesus ist ja nicht unbedingt, dass er so qualvoll gestorben ist. Das war qualvoll. Aber es wurden damals viele gekreuzigt. Und es gab Menschen, die wurden gekreuzigt und brauchten 3 Tage, bis sie dann endlich tot waren. Nein, nicht die Schmerzen, die Jesus am Kreuz ausgehalten, nicht das Körperliche, nicht die Schmähungen, nicht der Spott. Nein, er ging durch die Hölle. Er ging in die Hölle. Er hat unsere ewigen Höllenstrafen ausgehalten, erlitten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, den sein Vater in die Welt gesandt hat, hat jetzt das Gefühl, Gott hat ihn verlassen. Gott verdammt ihn in die ewige Hölle. Und dazu hat Jesus ja gesagt. Wir können uns das nicht vorstellen. Martin Luther sagte mal, das ist wie bei einer Kugel an einem Punkt, drückt die ganze Last der Kugel auf die Tischfläche. Und so hat Jesus an diesem einen Punkt die ganze Last der ewigen Hölle getragen für uns. Nur er. Verstehen Sie, Jesus ging für dich in die Hölle. Lieber für dich in die Hölle als ohne dich in den Himmel. Und wenn Sie jemanden brauchen, der mit Ihnen durch die Hölle geht, durch die Hölle auf Erden oder durch die Hölle des Todes, dann ist er der Einzige, der uns da durchhelfen kann. Dann ist er der Einzige, der uns gnädig sein kann und sagen, jawohl, ich trage dich da durch. Wir haben neulich mal einen Referenten gehabt, der war Bergführer für den Mont Blanc. Und hat uns dann so erzählt, was man da alles braucht, wenn man diesen Mont Blanc besteigen will. Und er hat gesagt, es gibt Menschen, die versuchen das ohne Bergführer. Aber die allermeisten von denen kehren um und es sind auch schon viele abgestürzt. Aber sehen Sie, wenn Sie die Auswahl hätten unter 10 Bergführern und 9 sagen, ja, ich habe mir die Karte gut angesehen und einer sagt, ich war oben, welchen von den 10 würden Sie wählen? Den einen. Der ging durch die Hölle. Und der weiß, was Sache ist. Und deshalb reicht seine Gnade. Ob der Rabbi Schneerson mir gnädig ist oder nicht, egal. Ob mir Buddha gnädig ist oder nicht, was soll's. Aber ob Jesus mir gnädig ist und mich da durchnimmt durch die Hölle und mir seinen Platz im Himmel gibt, den er verdient hat, und den er mir zur Verfügung stellt. Das ist Gnade und das ist die Gnade, die zählt und die wirkt. Und das dritte, einer allein hat den Schlüssel. Es gibt ja diese netten Witze, wo Petrus immer an der Himmelstür steht und die Schlüssel hat und die Tür aufmacht. Das ist nett und witzig und ich lache auch manchmal darüber. Aber der eine, der wirklich den Schlüssel hat, das ist Jesus. Denn er ist nicht nur durch die Hölle gegangen, er hat die Hölle überwunden. Er ist nicht nur den Tod gegangen, sondern er hat den Tod besiegt. Und deshalb hat er jetzt die Macht über die Hölle. Schlüsselgewalt. Es gibt in manchen Gemeindehäusern und auch in Schulen Hausmeister, die da sehr, sehr viel Wert drauf legen, dass sie die Schlüsselgewalt haben. Die hüten den Schlüssel wie ihren Augapfel und man muss also erst auf den Knien die Treppe hinauf und herunterrutschen, bevor man dann mal den Schlüssel kriegt, den man braucht. Und Jesus sagt, ich habe die Schlüssel. Ich kann aufmachen und ich kann zumachen. Und er hat das nicht nur gemacht für uns, sondern auch für die Menschen, die vor ihm gelebt haben. Für die Menschen, die von ihm noch gar nichts wussten, aber die Gottes Verheißung getraut haben, die hat er schon befreit. Es gibt ein neues Lied, das unsere Jugend gerne singt, das heißt Englisch von Jesus, He conquered the grave, er hat das Grab erobert. Der war nicht einfach nur tot, sondern der hat das Grab erobert, der hat den Tod besiegt, der hat die Hölle überwunden. Und das ist unsere einzige Chance. Ich war neulich bei einer Beerdigung und manchmal wird man dann anschließend zum Kaffee eingeladen. Und da saß ich da so am Tisch der Verwandten und da hat ein Bruder des Verstorbenen, der sonst sehr skeptischen Eindruck gemacht hat, mit seiner Nichte gesprochen. Die hat erzählt, dass sie Ethik studiert. Und dann hat er gesagt, ja, Ethik, das ist eigentlich gut. Die Religionen, da gibt es nur Streit und Krieg und Hass und Gewalt. Wir sollten uns weniger mit der Religion beschäftigen, sondern vielmehr mit der Ethik des Friedens, dass Menschen aller Religionen friedlich zusammenleben. Und so hat er so ein bisschen davon geschwärmt, von Ethik, von der richtigen Kunst, richtig und gut zu leben und zu handeln. Und dann hat diese Nichte milde gelächelt und gesagt, ja, Onkel, du hast recht, aber man hat leider noch keine Ethik erfunden, die zum ewigen Leben führt. Da gibt es eben nur einen. Da helfen nicht gute Ratschläge, wie man sein Leben gestaltet. Da helfen auch keine Gesundheitsbücher und Ernährungsratgeber. Da hilft nur einer, Jesus Christus. Und deshalb er allein, deshalb Solus Christus. Und deshalb genügt seine Gnade. Amen.